Breitband Topic.
Die digitale Welt umgibt uns in fast allen Bereichen des Lebens. Das macht Sicherheitslücken zum Beispiel in Betriebssystemen umso gefährlicher. Und je größer die Gefahr, desto größer ist auch der Wert um das Wissen dieser Lücke. Bringt das Hacker dazu, ihre Kenntnisse zu verkaufen? Darüber wollen wir gleich sprechen mit Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Vorher blicken wir jedoch auf eine aktuelle Hacker-Geschichte, die sich wie ein Krimi liest. Am Mittwoch erschien auf Seite 1 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel von Frank Rieger, der zeigte, wie verwundbar unsere industrialisierte Welt ist. Darin werden Indizien für einen möglichen digitalen Erstschlag zusammengetragen. Nikolas Hansen gibt die Stimmung des Artikels wieder.
Viren, Würmer und Trojaner, sogenannte Schadsoftware, weil sie dazu geschrieben wurde, um auf Computern Schaden anzurichten. Diese Viren, Würmer und Trojaner verbreiten sich von Computer zu Computer weltweit. Vor etwas mehr als einem Jahr gelang ein Trojaner in Umlauf, der sich nur auf bestimmten Computern einnistete, nämlich in Industrieanlagen der Firma Siemens. Spionage oder ein Hackerangriff gegen den multinationalen Konzern? Der Trojaner wurde Stuxnet getauft. Er hatte sich in Siemens Industrieanlagen weltweit verbreitet, aber keinen Schaden angerichtet. Es zeigte sich, der Trojaner wurde für eine ganz spezielle Mission programmiert. Allah. 2002. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEO entdeckt im iranischen Natanz eine geheime unterirdische Anlage zur Anreicherung von Uran. Die Welt war alarmiert.
The size and configuration of this facility is inconsistent with a peaceful program.
Juli 2009. WikiLeaks veröffentlicht eine kryptische Notiz. Ein Informant berichtet von einem Unfall in der Atomanlage von Natanz. Kurz darauf in der BBC.
Welcome to BBC World News. I'm Martine Croxall.
Die BBC berichtet, der Leiter der iranischen Atombehörde sei zurückgetreten. Hatte Stuxnet in der iranischen Atomanlage Schaden angerichtet? War der Trojaner gar für genau diesen Zweck programmiert worden? Sicherheitsexperten und Computerspezialisten machten sich an die Analyse des Trojaners und waren erstaunt. Wie bei einer russischen Matroschka. Eine Puppe in einer Puppe in einer Puppe in einer Puppe kamen bei Stuxnet immer neue Ebenen zutage. Die jeweils nächste Ebene wurde nur dann aktiviert, wenn sie eine ganz bestimmte Umgebung vorgefunden hat. So wurde der Trojaner punktgenau an sein Ziel gebracht. Ein Ziel, über das die Entwickler genaue Detailkenntnis besaßen. Sicherheitsexperten ahnen, Stuxnet ist nicht nur ein Trojaner. Stuxnet ist eine Waffe. Seine Entwickler haben sehr viel Zeit, das Wissen eines ganzen Teams und viel Geld in die Programmierung gesteckt. Als Auftraggeber kommen nur wenige in Frage. Nationalstaaten. Geheimdienste. Im Mittelpunkt des Trojaners stehen zwei gestohlene Softwarezertifikate und vier Sicherheitslücken, die bis zur Aktivierung des Trojaners nur ihrem Entdecker bekannt waren. Im Fachjargon Zero-Day Exploits, weil sie seit genau 0 Tagen bekannt sind. Die Nutzung einer solchen Lücke ist schon selten. 4 auf einmal ist extrem kompliziert und extrem teuer.
Ja, und der Autor dieses FAZ-Artikels, der all das aufzeigt, ist nun bei uns im Studio, Frank Rieger. Hallo.
Guten Tag.
Wir haben es gerade schon im Beitrag gehört, solche Zero-Day-Exploits sind nicht nur kompliziert, sondern auch sehr teuer. Wenn die einen Wert haben, heißt das auch, dass man die kaufen kann?
Es gibt da einen Markt für solche Dinge, also sowohl für die Verwundbarkeiten, die dann ausgenutzt werden, als auch für die tatsächlichen Exploits. Und da gibt es seit vielen Jahren so ein kommerzielles Hin und Her, was immer wieder Schwankungen unterworfen ist. Aber ja, man kann die de facto kaufen.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kommt man da ran?
Also es gibt mehrere von solchen Märkten, die versuchen, das institutionalisiert zu machen, also man sich registrieren kann als Firma zum Beispiel, die irgendwie Sicherheitsberatung macht, wenn man solche Sachen kaufen möchte und dann wiederum Angebote bekommt, entsprechend den Interessen, die man angibt. Wenn man zum Beispiel sagt, man ist interessiert an Sachen für SAP-Software, dann bekommt man solche für SAP-Software angeboten, oder wenn man interessiert ist an Sachen für Windows zum Beispiel, bekommt man die für Windows angeboten. Es gibt aber auch noch einen grauen Markt, der im Wesentlichen auf persönlichen Bekanntschaften beruht, weil also Leute unterwegs sind in der Szene, insbesondere in den USA, in der amerikanischen Szene, und da versuchen rauszufinden, wer woran arbeitet, und sagen, okay, wenn ihr was in der Richtung habt, da gäbe es einen Käufer für.
Das heißt, es gibt einen legalen und einen illegalen Markt, kann man das so sagen? Oder?
Der ganze Markt ist in sich ziemlich grau. Also es ist so, dass der Verkauf selbst von Informationen über Sicherheitslücken ist ja nicht illegal und ist auch in Deutschland nicht illegal. Es ist so, dass es halt ja hier Gesetze gibt, die den Besitz und die Weiterverbreitung von Hacker-Tools verbieten, also von Sicherheitsüberprüfungstools. Allerdings nur, jetzt nach der Klarstellung durchs Verfassungsgericht, nur dann, wenn sie wirklich für einen bösen Zweck eingesetzt werden. Das heißt, also der normale Besitz, die normale Verbreitung ist nicht beschränkt. Insofern ist der Markt auch nicht illegal.
Aber wie kann man sich denn das trotzdem vorstellen, um es ein bisschen plastischer zu machen? Ist das so wie eine Art eBay, wo man sich dann anmeldet und da irgendwie sagt, was man möchte? Und
es gibt solche, solche Plattformen. Momentan gibt es, glaube ich, zwei derzeit, wo es so ähnlich funktioniert, also wo man halt ein Angebot macht, also beschreibt, was ist die Ware. Also ich habe hier eine Sicherheitslücke in, keine Ahnung, irgendeiner, nehmen wir mal SAP als Beispiel, Variante, und über diese Sicherheitslücke kann man in diesen Rechner vordringen. Oder man braucht bestimmte Privilegien, um die Sicherheitslücke auszunutzen. Also die meisten Sicherheitslücken sind solche, wo man schon einen Account auf dem System benötigt und dann die Privilegien dieses Accounts ausdehnen kann, also mit dem man sich dann zum Beispiel Super-User-Privilegien auf dem System verschaffen kann. Dann beschreibt man also diesen, was dieser Exploit kann, und sagt so seine Preisvorstellungen. Und dann gibt es Gebote, und wenn das Gebot, Mindestgebot erreicht wird, dann wird er versteigert, und die Plattform dient dann als Mittelsmann, der überprüft, ob tatsächlich die Ware gut ist, damit man halt nicht betrogen wird als Käufer, und zieht dann irgendwie, keine Ahnung, 10-20% von der Summe ab und übermittelt die dann an den Käufer, Verkäufer. Mhm. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist tatsächlich ja wirklich auf der Basis von persönlichen Bekanntschaften. Also da sind Leute unterwegs in der Szene für Sicherheitsunternehmen, insbesondere, wie gesagt, in den USA, die jetzt sagen, naja, also wenn ihr was zu dem und dem Thema habt, dann würden wir doch gerne kaufen, dann kommen wir doch mal ins Gespräch.
Von welchen Preisen redet man da überhaupt?
Also die Preisspanne ist extrem groß. Also von, sagen wir mal, einer Software, die möglicherweise zwar häufig im Einsatz ist, aber wo das Risiko nicht besonders groß ist, da sind es halt ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar. Bis hin zu solchen Sachen wie, also der in dem Stuxnet eingesetzte LNK-Exploit, der also über einen USB-Stick in der Lage ist, einen Computer, egal welcher Windows-Version, erfolgreich anzugreifen, der dürfte einige hunderttausend Dollar bringen.
Und bei solchen Summen kann man, also stelle ich mir jetzt vor, dass da auch irgendwie sehr viel Vertrauen irgendwie hergestellt werden muss. Andererseits möchten die Leute, die das veröffentlichen, auch bestimmt irgendwie anonym werden. Wie kommen denn da Käufer und Verkäufer zusammen bei solchen großen Summen?
Das funktioniert dann in der Regel halt über Mittelsmänner so. Also häufig ist es auch so, dass schon so halbwegs bekannt ist, wer woran arbeitet. Also ob jemand zum Beispiel sich gerade mit Forschung am USB-Interface von Windows beschäftigt oder dergleichen Dingen mehr, weil er zum Beispiel einen Vortrag auf einer Konferenz darüber gehalten hat. Und solche Leute werden noch angesprochen halt von Aufkäufern, die sagen, okay, also hey, wenn du da was findest, dann sag mal Bescheid. Und dann reden wir mal, dann zeigst du mal, was du hast. Und also es ist halt, in der Regel sind da Mittelsmänner im Spiel, die halt genau dieses Vertrauen herstellen, versuchen halt genau diesen Konflikt zwischen, ich könnte ja betrogen werden und eine hohe Summe im Spiel aufzulösen, natürlich im eigenen Interesse.
Was machen denn Käufer mit diesen Exploits? Also was kann man damit anstellen?
Also es gibt eigentlich drei große Klassen von Käufern. Die ersten sind Unternehmen, die diese Software herstellen. Also die wollen halt gerne wissen, was es an Sicherheitslücken gibt, damit die nicht vagabundieren und rumkursieren. Wollen die halt kaufen. Also der Käufer kauft in der Regel auch Exklusivität für diese Sicherheitslücke. Das ist halt in der Regel Bestandteil des Deals. Das heißt, die kaufen halt diese Sicherheitslücken vom Markt, um sicherzustellen, dass sie als Erste davon wissen und die dann erstmal beheben können, bevor sie bekannt werden. Das Zweite sind Sicherheitsberatungsunternehmen, die zum einen wiederum an die Herstellerunternehmen weiterverkaufen, also von dieser Software, und zum anderen aber auch einsetzen, um zum Beispiel, wenn sie eine Sicherheitsanalyse vom System von einem Kunden machen, was zum Prahlen zu haben, also zu sagen, so hier, wir haben hier irgendwie diesen tollen Zero-Day-Exploit benutzt, um deine Bank oder was auch immer hops zu nehmen, um damit auch zu rechtfertigen, ihre durchaus erkläglichen Tagessätze. Und das Dritte sind halt Regierung und Geheimdienste, die halt ankaufen, meistens wiederum über Mittelsmänner für solche Zwecke wie diesen Stuxnet-Angriff.
Bei dem Stuxnet-Angriff, da gab es ja auch echte Signaturen, die verwendet wurden angeblich. Mhm. Einerseits geht es darum, dass man Sicherheitslücken aufdeckt, die man dann wiederum dieses Wissen verkaufen kann. Aber andererseits scheint ja da auch irgendwie so eine Art Industriespionage zu existieren, weil diese Signaturen, wenn die wirklich echt waren und die auch verkauft wurden, also was ist denn da für ein Markt?
Ich glaube nicht, dass die Signaturen verkauft wurden. Die hätten natürlich auch einen entsprechenden Wert. Aber, kurze Erklärung für die Signaturen da sind vielleicht hilfreich. Die Signaturen dienen dazu, wenn ein Programm in ein modernes Windows, Windows Vista oder Windows 7 installiert wird, dann möchte das Betriebssystem in der Regel den Benutzer auffordern, zu bestätigen, dass man diese Komponente neu installieren möchte. Und die Signaturen dienen zum Beispiel dazu, in diesem Fall für Ethernet-Treiber, also Treiber für Netzwerkkarten, sicherzustellen, dass das Betriebssystem weiß, der ist gut, der Treiber, der kommt vom Hersteller und alles ist in Ordnung, installiere den einfach mal. Und das heißt, durch diesen Diebstahl dieser Signatur und die Verwendung für diesen Trojaner wurde verhindert, dass zu dem Zeitpunkt, wo sich der Trojaner installiert, da so ein Fenster aufpoppt und sagt, hallo, hier ist irgendwas fishy. Ja. Und dass die gekauft wurden, glaube ich nicht. Ich glaube, die wurden einfach schlicht gestohlen, ja.
Gestohlen. Ja. Okay, also kommt da nochmal eine ganz andere Schiene dann mit rein. Mhm. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Im Studio ist Frank Rieger vom Chaos Computer Club und wir sprechen gerade über den Handel von Sicherheitslücken im Netz. Sie haben gerade schon angesprochen, dass es da so Plattformen gibt. Wie viel davon ist dann auch wirklich belegbar und öffentlich einsehbar von diesen Plattformen? Kann die jeder besuchen?
Man muss sich da registrieren als Käufer und in der Regel funktioniert, also bei denen, wo halt höherwertiges Zeug gehandelt wird, funktioniert es über Einladung. Das heißt also, da wird man eingeladen oder kennt halt Leute. Es gibt ein oder zwei offene, die in der Regel aber nicht besonders gut funktionieren, weil da halt nur, sagen wir mal so, die paar hundert, paar tausend Dollar Sachen gehandelt werden.
Was sind das so für Sachen, die so kleine Beträge sind?
Zum Beispiel, dass man über den Druckertreiber eines bestimmten Herstellers Superuser auf einem bestimmten Unix-System werden kann oder sowas. Also es sind halt meistens Sachen, die relativ speziell sind, die jetzt nicht so eine Wirkung haben, dass man damit einen riesigen Wurm schreiben kann. Also die Preise bemessen sich immer nach Schadenspotenzial. Also es ist halt so die höchsten Preise erzielt man für Sachen, mit denen man zum Beispiel einen weit verbreiteten Browser so hops nehmen kann auf dem Computer, dass man daraus einen Wurm machen kann, der sich wirklich weit verbreitet. Also diese sogenannten Wormable Exploits, die sind in dem, oder auch für Mobiltelefone zum Beispiel auch. Das sind Sachen, die halt relativ hohe Preise erzielen. Sachen, die halt so ein bisschen spezieller sind, so wenn ich auf dem System schon einen Account habe und dann dies und jenes tue, dann kann ich wiederum andere Sachen auf dem System machen, die ich eigentlich nicht tun können sollte. Die gehen meistens sehr viel billiger weg.
Man kann aber schon sagen, dass es da einen Markt gibt und dass Hacker auch zunehmend Sicherheitslücken aufdecken, um diese vielleicht auch zu verkaufen. War das schon immer so oder ist das ein neues Phänomen?
Das ist ein Phänomen, was so ein bisschen entstanden ist aus der Reaktion der Industrie auf das Bekanntwerden von Sicherheitslücken. Es ist ja so, dass eigentlich Hacker im ursprünglichen Sinne machen sie aus Spaß und der Freude. Und weil sie Interesse an der Technologie haben oder auch weil sie politische Ansichten haben. Und die Hersteller haben ziemlich, sagen wir mal, unschön darauf reagiert, wenn sie mit solchen Sicherheitslücken konfrontiert wurden. Die wurden nicht behoben, teilweise über Monate, teilweise über Jahre hinweg. Wenn jemand dann zum Hersteller kam und sagte, hier, ich habe hier was gefunden, dann wurde meistens gesagt, geh weg, so, wir wollen nichts mit dir zu tun haben und du lügst doch sowieso und das stimmt doch gar nicht. Und dann gab es halt diese Bewegung, die ist halt Full Disclosure, die es halt immer noch gibt, die sagt, okay, dann, wenn der Hersteller uns nicht zuhört, dann geben wir ihm, keine Ahnung, 30 Tage, sagen ihm, hier ist die Sicherheitslücke, was 30 Tage zu reagieren, danach publizieren wir, wie es geht, und zwar vollständig. Mhm. Und das ist sozusagen für den Ruhm, also danach hat, also wenn man halt Sicherheitslücken publiziert, die halt einen gewissen Umfang, eine gewisse Schwere haben, macht man sich natürlich einen Namen in der Szene, was dann wiederum auch dazu führt, dass man Jobs angeboten bekommt bei so Sicherheitsunternehmen, aber vielmehr halt auch nicht so. Und da die Leute halt auch älter werden und irgendwo von leben müssen, entwickelt sich dann irgendwann dieser Aufkaufmarkt.
Aber da besteht ja auch ein großes Risiko, ne? Also wenn man Sicherheitslücken veröffentlicht und diese Zeit, um die Lücke zu stopfen, sehr gering hält, ja.
Ja, also um es mal ganz, ganz brutal zu sagen, diese Chance haben halt viele Hersteller halt einfach vermasselt. Also sie hätten halt die Chance gehabt, über lange Jahre sinnvoll damit umzugehen, also halt auf die Hacker zuzugehen, zu sagen, gut, okay, schön, dass ihr uns helft, die Sachen sicherer zu machen. Wir kümmern uns tatsächlich darum und wir geben euch das Gefühl, dass wir euch ernst nehmen. Es gibt einige wenige Hersteller, die es tun, und bei den anderen ist es halt nicht so. So, und bei denen es nicht so ist, da ist dann halt auch einfach kein Goodwill mehr da. Da sagt man halt so, ja, wir haben es dreimal probiert mit denen. Die Lücken sind nach einem halben Jahr immer noch nicht geschlossen, so, wir kriegen teilweise nicht mal eine Antwort-Mail. Dann, was soll man denn tun? So, in der Zeit können andere Leute die Lücken finden und benutzen. Na, ist ja auch, der Punkt ist ja nicht so, dass so eine Lücke exklusiv nur von einem gefunden werden kann, sondern wenn man da selber auch noch mal reinguckt, findet man möglicherweise ebenso diese Lücken und können von Kriminellen zum Beispiel benutzt werden. Also ist am Ende allen besser damit gedient, diese Lücke zu veröffentlichen und Bescheid zu sagen, auch zum Beispiel damit Geheimdienste oder Regierungen, die nicht als Hintertüren benutzen können. Und dann wird halt publiziert.
Wie geht denn der CCC vor, beziehungsweise was empfiehlt denn der CCC, wie man vorgehen sollte, wenn man Sicherheitslücken veröffentlichen möchte?
Also wenn man die, sagen wir mal, es tut aus Spaß und der Freude und halt irgendwie Sachen findet, dann hängt es halt immer davon ab, was es ist. Also wenn es jetzt eine Lücke in zum Beispiel in einem Webserver ist, die halt jetzt nicht eine grundsätzliche systemische Lücke ist, sondern halt eine Konfigurationslücke bei dem System ist, dann ist es so, dass wir dann in der Regel zu dem Betreiber gehen und sagen, pass auf, ihr habt hier ein Problem. Und wir geben euch so und so viel Zeit und bitten euch bis dahin, diese Lücke zu schließen. Danach werden wir sie publizieren. Das klingt ein bisschen brutal, aber die Erfahrung ist halt, wenn man das nicht tut, dann werden diese Lücken über Jahre hinweg weiter betrieben. Mhm. Also so, dass wenn es da keinen Druck gibt, sind die allermeisten Unternehmen nicht in der Lage, solche Sachen zeitnah abzustellen.
Und kommen wir nochmal zurück auf den Markt. Das scheint ja ein ziemliches Problem auch zu sein. Also wie kann man denn dieses Problem lösen, dass dort ein Markt entsteht, wo viel Geld umgesetzt wird, was dann wiederum auch ein großes Risiko, eine große Gefahr bürgen kann?
Naja, also am Ende ist das Risiko nicht besonders groß, weil es halt dafür sorgt, dass die Sicherheitslücken am Ende meistens bei den Herstellern wieder landen. So, die zahlen halt jetzt Geld dafür, was sie halt vorher umsonst hätten haben können, wenn sie sich halbwegs benommen hätten. Das Risiko sind tatsächlich die Aufkäufer, die halt aus dem Geheimnis- und Regierungsbereich und möglicherweise aus dem kriminellen Bereich kommen, die diese Lücken dann benutzen. Und was am Ende eigentlich nur hilft, ist, dass die Hersteller anfangen, ihre Software sauberer zu schreiben, besser zu testen, Sicherheitslücken selber zu suchen und selber proaktiv eben mit solchen Sicherheitsproblemen umgehen und nicht irgendwie monatelang warten, bis sie halt da dann doch ernsthafte Probleme bekommen, weil die Nutzer plötzlich bemerken, dass diese Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Das heißt also, am Ende ist der Ball wirklich da bei den Herstellern.
Okay, vielen Dank, Frank Rieger, Sprecher vom Chaos Computer Club. Das komplette Gespräch können Sie auch gerne nochmal nachhören auf unserer Seite breitband.deradio.de direkt im Anschluss dieser Sendung.